das wurde immer, immer schlimmer und es kamen immer, immer, immer mehr Probleme, die normalerweise eigentlich keine sind. Die einfachsten Dinge waren unüberwindbar.
Das Schwierige ist dann einfach dieses morgendliche Aufstehen, Tagesstruktur. Alle schreien ja immer Tagesstruktur, Tagesstruktur. Aber es war halt auch wieder plötzlich so Verantwortung zu übernehmen. Also in der Klinik gibt man die Verantwortung so ein bisschen für sich ab.
Wenn wir über psychisch Kranke und unsere Arbeit als Ärzte und Therapeuten reden, dann können wir nicht sehr oft von geheilt in Anführungszeichen reden, sondern eher von verbessert.
Also ich wusste, ich bin jetzt da und da wird mir geholfen. Und genauso und noch viel stärker wusste ich, ich gehöre ja gar nicht hin. Die sind ja alle irre um mich rum, die sind ja alle wirklich verrückt. So 2 Tage vorher hatte ich recherchiert, wie man in eine Klinik kommt, vor allen Dingen aber, wie man wieder rauskommt. Ich wollte da eigentlich wieder raus.
Willkommen in der Psychiatrie. Ich bin Sonja Koppitz und war 2019 für Radio 1 eine Woche in der Psychiatrie am Benjamin Franklin Klinikum in Berlin-Steglitz. Als Reporterin habe ich mich gefragt, was sind psychische Erkrankungen eigentlich? Warum sind sie so stigmatisiert? Die Antworten, die ich auf diese Fragen bekommen habe, hören Sie in der ersten Staffel dieses Podcasts. Spinnst du? Eine Woche in der Psychiatrie. Eine Sache, die ich damals lernen musste, nach einer Entlassung aus der Psychiatrie ist man nicht automatisch geheilt oder gesund. Ich selbst hatte schon 4, vielleicht 5 Mal in meinem Leben eine Depression. Ich zähle da eigentlich gar nicht mehr mit. Ich lebe damit. Jetzt, gut 2 Jahre später, habe ich mich nochmal auf die Reise begeben und mich gefragt, warum ist raus aus der Psychiatrie rein in den Alltag so schwierig? Oder warum zur Hölle ist es so schwer, einen ambulanten Therapieplatz zu bekommen? Und am allerwichtigsten, wie werden wir am besten gar nicht erst krank? Bei der Suche nach Antworten auf diese Fragen habe ich die dollsten Dinge erlebt. Ich habe meditiert.
Atmen Sie einige Male tief ein und aus.
Ich habe gefastet und ich bin mit singenden Lamas spazieren gegangen. Echt jetzt. Kurz, ich habe versucht herauszufinden, was wir außerhalb von Klinik und Therapie für unsere mentale Gesundheit so tun können. Und ich habe andere Menschen getroffen, die nach langer psychischer Erkrankung wieder neu ins Leben einsteigen. Oder es zumindest versuchen.
Spinnst du? Raus aus der Psychiatrie. Rein ins Leben. Ein Radio 1 Podcast von Sonja Koppitz. Folge 1. Klinik. Und dann?
Ich gehe zurück zum Anfang. Ich kehre ins Benjamin Franklin Klinikum zurück. Die meisten stationären Behandlungen dauern da so durchschnittlich 5 bis 8 Wochen. Das Problem ist nur, es gibt kein Bezahlsystem nach Heilung, also nach Erfolg. Verdient wird an den Kranken, die lange und oft in der Klinik untergebracht sind. Der Psychiater und Psychotherapeut Stefan Weinmann, der sieht die Psychiatrie eigentlich so als eine Art Reparaturbetrieb psychischer Folgen. In seinem Buch Die Vermessung der Psychiatrie kritisiert er sein eigenes Fachgebiet. Weinmann schreibt, die nach Hilfe und Erklärung suchende Gesellschaft habe mit der Psychiatrie eine professionelle Instanz gefunden, an die ein Teil der Last delegiert werden kann. Ist die Psychiatrie in Wirklichkeit also eine Resterampe der Gesellschaft für das, was die Gemeinschaft nicht anders bewältigen kann oder will? Die Klinik ist ja eigentlich ein Schutzraum, nicht aber die Lebensrealität. Chronisch Kranke sind vom Versorgungssystem abhängig. Aber irgendwann ist eben Schluss. Dann muss man raus aus der Klinik oder zumindest in eine Tagesklinik. Hier arbeitet Manuela Lubitz, Pflegefachkraft für Psychiatrie.
In der Regel ist es so, dass die Patienten morgens zwischen 8 und 7:45 den Tag hier beginnen. Schlafen zu Hause, müssen den Weg bewältigen und sind dann im Anschluss hier im therapeutischen Gruppenrahmen umfangreich beschäftigt. Es gibt Visiten wie auf einer Station. Es gibt verhaltenstherapeutische Gespräche mit den Psychologen. Wir machen auch Ausflüge gemeinsam. Es gibt Kochgruppen, kognitive Gruppen. Ein sehr breit gefächertes Angebot.
Hier lerne ich während meiner Recherche auch Verena kennen und begleite sie lange Zeit auf ihrem Weg. Heute sind wir Freundinnen geworden. Inzwischen ist sie Gott sei Dank auch wieder zu Hause.
Hallo.
Hallo, ich bin's.
Ja.
Verena ist Anfang 40, Sozialpädagogin aus Berlin und hat die letzten 2,5 Jahre mit Depressionen und Angststörungen in verschiedenen psychiatrischen Kliniken in ganz Deutschland verbracht. Immer nur mit kurzen Unterbrechungen. Nirgends konnte ihr dauerhaft geholfen werden. Immer wieder hatte sie Rückfälle. Und so wie Verena geht es vielen Menschen, sogenannte Drehtürpatientinnen. Immer und immer wieder stationäre Behandlung, immer wieder Tagesklinik. Verena ist also traurigerweise schon so ein richtig abgeklärter Psychiatrie- und Tagesklinik-Profi.
Wiederholt sich dann viel, was man auch schon in der Klinik hat, so an Problemlösegruppen oder sowas. Du erzählst halt auch viel von zu Hause, was du gerade machst oder was Themen sind halt. Ja, hast aber auch Phasen da, wo einfach Freizeit ist, wo du dann da ja rumsitzt irgendwie und nichts machst, da wird dann Mandalas werden dann ausgemalt irgendwie und
das war nicht so deins?
Nee, war nicht so meins. Man kann halt nicht in sein Zimmer gehen und sich dann mal kurz zurückziehen oder so. Man ist halt den ganzen Tag irgendwie zusammen und natürlich weint dann da irgendwer auch mal oder ne, erzählt dann von seiner Problematik oder so. Man ist da auch den ganzen Tag thematisch dann wirklich natürlich so drin.
Ich meine, prinzipiell ist es ja sehr hilfreich, dass in einer Klinik oder Tagesklinik rundum versorgt wird. Also man bekommt Essen, einen Tagesplan und wird betreut. Das alles ist wichtig, um sich auf Behandlung einlassen zu können. Aber so richtig konnte Verena erstmal nicht ankommen. Weder in der Tagesklinik noch im Alltag.
Ich war ja in so einem Zwischending irgendwie. Irgendwie war ich nicht mehr so für die Station dann bereit, aber ich hatte da so mein Platz im Alltag irgendwie, also nach den 2,5 Jahren waren es ja dann auch noch nicht so richtig gefunden.
Das Ziel jeder Krankenhausbehandlung oder dem Aufenthalt in einer Tagesklinik ist, im Alltag anzukommen. Das ist die eigentliche Herausforderung, auf einmal wieder ganz alleine zurechtkommen. Wie also gelingt ein sanfter Übergang ins alte Leben? Wenn man wieder für sich selbst sorgen muss. Einkaufen, Haushalt, Leben organisieren, Jobwiedereingliederung.
Also wenn jemand zu uns in die Aufnahme, in die Tagesklinik kommt, wird eigentlich vom ersten Tag an Entlassungsmanagement geplant, sodass es kein abruptes Ende hier gibt. Mhm. Es gibt auch immer die Möglichkeit, das bieten wir auch immer an, wenn irgendetwas ist, es Probleme gibt, uns zu kontaktieren und wir gemeinsam gucken, was vielleicht noch anstehen könnte.
Das Schwierige ist dann einfach dieses morgendliche Aufstehen, Tagesstruktur. Alle schreien ja immer Tagesstruktur, Tagesstruktur. Aber es war halt auch wieder plötzlich so Verantwortung zu übernehmen. Also in der Klinik gibt man die Verantwortung so ein bisschen für sich ab. Und das war dann auch hier für den Haushalt und für den Hund und wieder einkaufen zu gehen und die Post ist vielleicht liegen geblieben, so auch ein paar Wochen Termine zu machen. Ich hatte Ergotherapie, ich hatte Psychotherapie. Man wird wieder so ins Leben geschmissen, kommt dann so alles auf einen zu. Und für mich war es ja dann ganz wichtig, einfach auch irgendwie Leute wieder ins Leben zu holen. Weil letztendlich, du bist ja einerseits wieder zu Hause, aber andererseits noch nicht so im Job und musst dann natürlich auch schon viel Zeit ausfüllen.
Da haben wir immer schön gebastelt,
ja.
Collagen gebastelt.
Genau.
Verena ist momentan wieder zu Hause und lebt von Hartz IV. Dieses Jahr möchte bzw. muss sie in ihren alten Job als Sonderpädagogin zurück. Doch auch das birgt viele Hürden, wie wir in den kommenden Folgen noch hören werden. Mein Eindruck bis hierhin, psychiatrische Kliniken sind nur ergänzend zur ambulanten Versorgung zu sehen und nicht umgekehrt. Wir brauchen die Psychiatrien für Kriseninterventionen, die auch mal längere Zeit in Anspruch nehmen. Aber das Lebensumfeld des Patienten oder der Patientin ist der Alltag draußen in der Gesellschaft. Psychiatrie-PatientInnen haben oft das Problem, dass der Arbeitsplatz wackelt oder schon weg ist. Häufig ist dadurch auch der Wohnraum gefährdet oder weg. Die Rehabilitation muss deshalb schon bei der Aufnahme ins Krankenhaus beginnen und darf nicht nach der Entlassung enden.
Hallo, guten Tag, wir gucken mal kurz rein.
Hallo, Sonja Koppitz vom Radio 1.
Ortswechsel, Charlottenburg, Heerstraße. Hier sitzt Vita e.V. Berlin. Das ist ein Verein für integrative therapeutische Angebote und Träger verschiedener Versorgungsprojekte für psychiatrisch erkrankte Menschen.
Wir versorgen in 5 Berliner Bezirken etwa 1000 Klienten, die entweder psychisch krank sind oder ehemals psychisch krank waren, die bei uns wohnbetreut werden oder bezugsbetreut oder arbeitstherapeutisch betreut im Sinne von Teilhabe, im Sinne von Inklusion und natürlich auch Rehabilitation.
Klingt eigentlich wie eine Auffangstation für alle Menschen, die irgendwie durchs Raster gefallen sind, was die Versorgung angeht. Dr. John Weatherly ist leitender Geschäftsführer und privat Harley-Fahrer. Ich kann ihn mir gut in so einer Fransenlederweste vorstellen. Sein schulterlanges, graugelocktes Haar im Wind wehend. Sein berufliches Spezialgebiet: Rehabilitation und Eingliederung.
Was bedeutet das dann? Also ich war ja auch schon in einer Klinik für den Podcast, in der Psychiatrie, habe da auch schon über Teilhabe gesprochen. Zum Beispiel war ich bei so einem Job-Consulting und da habe ich mitgekriegt, dass es relativ schwer ist, wenn schwer psychisch erkrankte Menschen wieder am ersten Arbeitsmarkt teilnehmen wollen.
Wenn wir über psychisch Kranke und unsere Arbeit als Ärzte und Therapeuten reden, dann können wir nicht sehr oft von geheilt in Anführungszeichen reden, sondern eher von verbessert. Das heißt, viele psychiatrische Erkrankungen gehen in einen Chronifizierungsverlauf oder mindern dauerhaft Leistungsfähigkeit oder schränken die Person in ihrer Teilhabe in der Inklusion ein. Deshalb ist der Gedanke, erster Arbeitsmarkt, ein schöner, aber relativ unrealistisch.
Viele landen auf dem sogenannten zweiten Arbeitsmarkt, in Integrationsfachbetrieben oder Zuverdienstbetrieben, wo die Arbeitsplätze öffentlich gefördert werden und es dadurch die Möglichkeit gibt, auch mit geminderter Leistungsfähigkeit einer geregelten Arbeit nachzugehen. Danach kommt dann nur noch der sogenannte dritte Arbeitsmarkt. Menschen, die eine Erwerbsunfähigkeitsrente bekommen, werden in den Werkstätten für behinderte Menschen oder in arbeitstherapeutischen Trainingseinrichtungen betreut. Das Ziel ist Teilhabe. Morgens aufstehen, sich fertig machen, ein paar Stunden einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen, um eine Tagesstruktur zu bekommen. Und ein Grund, um morgens überhaupt aus dem Haus zu gehen.
Ich lasse mich ein bisschen rumführen hier.
Hallo. Ach so, sehr schön.
Wir gehen mal ein bisschen spazieren.
Vita e.V. hat hier am Standort in Charlottenburg auch einige Beschäftigungsmöglichkeiten. Zum Beispiel in der Holz- oder Kfz-Werkstatt oder in der hauseigenen Kaffeemanufaktur.
Dort Kaffee verarbeitet, von kleiner Menge, große Menge. Man kann sich den Kaffee selbst kreieren, wie man den möchte.
Und wer arbeitet dann hier?
Vita-Menschen mit psychischer Erkrankung und professionelle Anleiter und Diplompsychologe.
Den Kaffee gibt's bei Rewe im Regal und auf Märkten. Dort wird er aus einem großen Foodtruck verkauft. Gut zu erkennen an der Aufschrift Charlottenburger Genusshandwerk, Vita e.V. Eine Etage über der Kaffeerösterei befindet sich eine Bibliothek.
Ich kategorisiere hier die Bücher. Ja, also ich nummeriere die Themen und die Gebiete. Da kommen dann Nummern drauf. Erst wird's in den Computer eingegeben. Und dann werden sie in die Regale geräumt.
Das ist eben für uns ganz wichtig. Und sie kennt sich da super mit aus. Sie sind ja auch schon etliche Jahre hier, ne?
Ich bin am längsten hier sogar schon.
Wie lange machen Sie das schon?
Ich mache das 9 Jahre lang.
3 Stunden in der Woche arbeitet die alte Dame hier. Und sie liest selbst für ihr Leben gerne. Das zweite Problem neben der beruflichen Wiedereingliederung ist Wohnraum. Ohne Job keine Wohnung. Deswegen entsteht in den Kliniken manchmal eine Art Durchlaufstau, wie es Dr. Weatherly nennt.
Das heißt, dort sitzen Menschen, die sind durchaus vom therapeutischen Niveau entlassungsfähig, überleitungsfähig, aber es gibt nachfolgend ewig keinen Raum, wo die leben können. Egal, ob das jetzt Trägerwohnung oder Genossenschaftswohnraum oder was auch immer ist.
Also das ist dann das Problem der Hospitalisierung, nennt man das dann, oder?
Das ist das Problem der neuen Hospitalisierung. Wir haben 1996 in Berlin als letztes Bundesland die Enthospitalisierung begonnen. Haben innerhalb von 24 Monaten 3600 Menschen aus der Klinik geholt, die dort zum Teil über 30 Jahre am Stück ohne erneute Diagnostik saßen. Ihr Lebensraum war ein Bett, ein Nachttisch, ein Stuhl, ein halber Schrank und ein Viertelzimmer. Diese Enthospitalisierung ist ziemlich gut gegangen. Jetzt haben wir das Problem, dass wir eine neue Hospitalisierungswelle gerade anschieben.
Teilhabe endet eben nicht am Arbeitsplatz. Auch Wohnen ist Teilhabe. Die UN-Behindertenrechtskonvention, die von Deutschland 2009 ratifiziert wurde, garantiert in Artikel 19 das Recht auf eine unabhängige Lebensführung. Unter anderem muss gewährleistet sein, selbst entscheiden zu können, wo und mit wem man leben möchte. Die Konvention besagt auch, dass Menschen mit Behinderung nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben. Das bedeutet die Entpflichtung vom Zwangswohnen, also das Ende von Unterbringungen gegen den Willen von Betroffenen in Heimen oder heimähnlichen Settings. Eine Alternative zur Heimunterbringung sind Krisenwohnungen, Akutfamilienpflege oder intensiv betreute Wohnformen mit eigenem Mietvertrag. Vita e.V. hat mehrere hundert Wohnungen in Berlin für überwiegend psychisch kranke und pflegebedürftige Menschen. Hier am Standort Charlottenburg sind es 12 Wohnungen.
Das ist jetzt ein betreutes Alterswohnen. Da hat jeder Mensch, der bei uns wohnt, ein Zimmer, Küche, Bad. Eigener Abschluss, eigene Klingel, eigener Zugang mit Schlüssel, eigen.
Studien haben gezeigt, die Wahlfreiheit darüber, wie man betreut werden will, ist sehr wichtig für die mentale Gesundheit. Menschen mit psychischen Störungen, die selbst bestimmen können, wo und wie sie wohnen, haben eine höhere Lebensqualität.
Guten Tag.
Im Gemeinschaftsraum treffe ich die BewohnerInnen beim Teetrinken.
Freut uns, wenn Sie uns beehren.
Na, das ist ja schön zu hören.
Hallo.
Ja.
Also, es gibt Menschen, die freuen sich immer, wenn sie auch den anderen sehen.
Das stimmt.
So, wenn ich sehe, wie sie strahlen, ist das für mich schon ein Sonnenschein.
Oh, das freut mich.
Na, es ist so, wenn man den ganzen Tag hier sitzt und auf einmal zwei fröhliche Menschen sieht, denke ich, denen geht's doch gut.
Ja, geht's Ihnen auch gut?
Gesundheitlich geht's mir gut, Janine. Ich bin hier drinnen. Das.
Nebenan befindet sich die Tagespflege mit 24 Plätzen. Hier gibt es Montag bis Freitag musiktherapeutische Aktivitäten, kognitives Training, Medikamentenversorgung und geregelte Mahlzeiten. In der Küche bereitet die Köchin gerade das Mittagessen vor.
Was gibt's denn heute?
Heute gibt es Kartoffelsuppe.
Vielleicht bleibe ich noch.
Ja, gerne. Sind Sie eingeladen.
So bemüht und freundlich hier alle sind, das scheint mir bei weitem nicht auszureichen. Nicht für die KlientInnen und auch nicht für die Belegschaft. Das frustriert.
Hat es denn überhaupt in Sinn, einen solchen Beruf zu erlernen und in einem solchen Beruf zu arbeiten? Kriege ich da überhaupt eine gewisse Arbeitszufriedenheit und kriege ich für meine Lebensqualität, für die Leistung, die ich abgebe, irgendwas zurück? Das ist ein großes Problem. Das kann man handeln. Ich selbst bin natürlich Psychotherapeut und habe gelernt, da vernünftig mit umzugehen. Trotzdem, es fehlen uns 50.000 Pflegekräfte in der Bundesrepublik und wir gehen davon aus, dass wir bis 2030 die 100.000 überschreiten. Am Ende des Tages geht es natürlich nur, wenn die Gesellschaft erkennt, wo sie ihr Geld vernünftig hinsteckt.
Die hohe Arbeitsbelastung in helfenden Berufen wie der Pflege oder Medizin ist ein Teufelskreis. Die Pflegekräfte von heute sind vielleicht die Psychiatriepatientinnen von morgen.
Das eine ist, wie kriege ich die Leute in der Arbeitszufriedenheit? Und wie kriege ich die Leute weg aus dem Bereich, in depressive Strukturen selbst hineinzulaufen? Man nennt es in Deutschland Burnout. Das ist ein falscher diagnostischer Begriff. Das ist eine Depression, eine beginnende Depression. Und da ich ein Arbeitgeber bin, der noch was von Fürsorgepflicht hält, beschäftigt mich das.
Ich habe das Gefühl, man wird am besten gar nicht erst krank. Eine Sache, die Dr. Weatherly seinen MitarbeiterInnen mit auf den Weg gibt, bleibt mir besonders im Gedächtnis.
Denkt dran, jeder von uns, und das meine ich wirklich ernst, kann morgens aufwachen und ist Klientel. Jeder.
Denn alle Menschen, die eine Psyche haben, können psychisch krank werden. Also alle von uns. Für viele wird das erst greifbar, wenn neben dem Kopf auch der Körper nicht mehr wie gewohnt funktioniert. Wenn auf einmal körperliche Beschwerden auftreten.
Ciao, schöner Tag.
Ich verabschiede mich von Dr. Weatherly und mache mich auf die Suche nach ganzheitlichen Ansätzen. Marzahn-Hellersdorf, direkt am grünen Wuhletal. Auf dem historischen Klinikcampus des Unfallkrankenhauses Berlin ist die Heiligenfeldklinik beheimatet. eine psychosomatische Klinik und Tagesklinik. Psyche und Soma, also Seele und Körper, werden als eins betrachtet, mit gegenseitigen Wechselwirkungen.
Bedeutet, dass wir natürlich die körperliche und seelische Perspektive integrieren, aber auch die soziale und biografische. Also in dem Sinne, dass wir den Menschen nicht nur anhand seiner Symptome und Beschwerden betrachten, sondern auch gucken, in welchen Lebenskontext ist derjenige eigentlich eingebettet.
Das erklärt mir Chefarzt Sven Steffes Holländer.
Ist er zufrieden bei der Arbeit? Ist er zufrieden mit seiner Wohnsituation? Wie sieht es familiär aus? Welche ungelösten biografischen Themen gibt es? An welcher Schwelle der Biografie steht derjenige vielleicht gerade auch in seiner eigenen Entwicklung? Und das heißt, es ist dann nicht ein rein therapeutisches oder medizinisches Problem, sondern bedarf wirklich auch einer ganzheitlichen Perspektive und Sichtweise.
Wenn man also in einer sozialen Krise steckt, Schwierigkeiten hat, Arbeit zu finden oder eine Wohnung, wenn wir in unserer Selbstständigkeit oder Existenz bedroht sind, brauchen wir Unterstützung. Fehlt diese, können Menschen krank werden. Denn auch soziale Probleme können Symptome verursachen. Diesen wird in der Heiligenfeld-Klinik mit viel Kreativität begegnet. Unter anderem von Margret Hartmann. Sie begrüßt mich mit einem sympathischen Lächeln und dem Geständnis, dass sie Radio 1-Fan ist. Wenn sie nicht gerade Radio hört, arbeitet sie als leitende Kreativtherapeutin in der Heiligenfeld-Klinik.
Also es gibt eine Veranstaltung Beziehung und Kommunikation, die ist am Freitag morgens um 10. Da tanzen wir eben ohne Alkohol und am hellerlichten Tage. Und das ist für viele, die eben auch schon lange nicht mehr getanzt haben, wie hier wird getanzt, um Gottes Willen. Und nachher kann es auch eine Freude sein, im Morgen schon mal zu tanzen.
Gott sei Dank ist heute nicht Freitag, sondern Dienstag. Ich werde heute nicht tanzen und denke so die ganze Zeit, was für ein Quatsch, das ist alles so so.
Also das ist eigentlich der Standard, dass die Patientinnen und Patienten kommen und ich glaube in der ersten Woche auch viele Abreisegedanken haben und auch in den Kreativtherapien erstmal sich die Haare raufen und sagen, oh Gott, also was sehr oft kommt, ist, ich kann nicht malen. Das habe ich schon als Kind gehört, ich kann nicht malen, um Gottes Willen bloß nicht malen. Und dass aber dieser Leistungsgedanke überhaupt nicht im Vordergrund steht, dass ich für jemand anders male, sondern dass ich lerne, mich auszudrücken und dann ist das Malen nachher nur noch für mich und hat einen ganz anderen Sinn.
Na gut, vielleicht kann ich meine Depression ja wegpinseln. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahne, ich werde heute einen bunten Vogel malen, mein inneres Krafttier. Doch das muss ich erst mal kennenlernen.
Dein Krafttier freut sich darauf, dir heute von Angesicht zu Angesicht zu begegnen.
Ich bin zusammen mit anderen Patientinnen in einem kleinen Therapieraum mit Dachschräge und Deckenfenstern. Alle liegen auf dem Boden verteilt. Mit geschlossenen Augen begeben wir uns zum Rhythmus einer Trommel auf eine Krafttierreise.
Und um dich herum ist Frieden. Sicherheit.
Schon früher glaubten die alten Schamanen, dass jedes menschliche Wesen einen Hüter hat. Ein Krafttier, das uns beschützt und stärkt. Es spricht nicht mit dem Verstand, sondern mit seiner Seele. Und ist immer da, in unserem Innern. Ich hätte schwören können, ich treffe ein Pferd. Aber ich sehe einen bunten Vogel, also keinen Papagei, eher so eine Art Eichelhäher, der in einen bunten Malkasten geflogen ist. Dieses, mein Krafttier, gilt es anschließend nebenan im Kreativraum zu malen. An der Wand steht, Ausdruck lindert Druck. Gefühle, die nicht ausgedrückt werden, binden Lebensenergie. Besonders unangenehme Gefühle wie Traurigkeit, Wut oder Angst kosten Kraft. Und auch ich spüre Druck. Schließlich bin ich hier in so einer Art Doppelfunktion. Einmal als Reporterin, die Töne für einen möglichst interessanten Podcast sammeln will, aber auch als Mensch mit meiner Depression im Schlepptau, mit dem permanenten Gefühl von Zeitdruck, Bewertung, Überforderung. Wenn wir aber unseren Gefühlen durch Kreativität Ausdruck verleihen, kann das Druck lindern. Soweit die Theorie. Wir tunken also dicke Pinsel in noch dickere Acrylfarben und malen drauf los. Hirsch, Adler, Delfin. Manche gehen zögerlich ans Werk, andere beherzt.
Bei manchen fließt es dann, andere kommen sehr unter Leistungsdruck und denken, es muss ein schönes Bild entstehen für die anderen. Ja, und es sagt, glaube ich, sehr viel auch über den Selbstwert aus. Bin ich gut genug? Reicht es, was ich tue? Oder fängt der Druck eigentlich schon an, wenn ich mir ein Blatt hole, weil ich denke, ich werde sowieso nicht fertig? Also auch der Prozess dahin ist sehr, sehr spannend. Und es geht ja letztlich auch darum, sich selbst zu verstehen und anzunehmen, warum gehe ich so damit um, ja?
Mein Vogel jedenfalls ist fertig. Am Ende der Malstunde verteilt Frau Hartmann dann Karten mit Tieren darauf. Wir sollen die Karte aussuchen, die unserem Tier am nächsten kommt. Und da ist er. Mein Vogel in grün, blau, rot und gelb. Als hätte jemand in meinen Kopf geguckt. Hokus pokus. Also ich bin jetzt hellsichtig geworden oder so, denke ich. Die Deutung der Karte jedenfalls holt mich ab. Da steht Seelenfutter. Die Boten des Himmels senden dir lichtvolle Zeichen. Verbinde dich mit deinen Engeln. Sie haben dir Wichtiges mitzuteilen. Vielleicht, wenn du Tagebuch schreibst oder über Erlebtes reflektierst.
Ich glaube, dass wir den Patienten Zeit geben, ihre Erfahrung damit zu machen, weil mit der Brechstange was zu erzwingen, was im Moment noch nicht da ist, nee, das fühlt sich für mich nicht richtig an, das fühlt sich für mich Hokuspokus an, okay, dann ist es erstmal so und dann darf das auch so sein. Und irgendwann mache ich vielleicht die Erfahrung, das tut mir gut. Also ich merke, es geht mir besser, ich kann vielleicht besser entspannen, vielleicht kann ich besser schlafen, vielleicht fühle ich mich nicht mehr so angestrengt im Kontakt und dann merke ich ja, es hilft ja doch, obwohl ich gar nicht daran glaube und dann kann ich anfangen, meine Einstellung zu ändern. Also ich glaube, es geht nur über die Erfahrung, also nicht über den Kopf.
Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber was tun, wenn die Krankheit zurückkommt?
Dr. Benisch, was kann ich für Sie tun?
Guten Tag, hier ist Sonja Koppitz. Ich würde gerne einen Termin vereinbaren.
Wie dringend oder akut ist es denn?
Also ich schätze, dass ich wieder eine Depression bekomme.
Da müssten Sie dann einfach so mal montags, dienstags, donnerstags, vormittags vorbeikommen. Mit Wartezeittermine habe ich erst wieder im neuen Jahr.
Alles klar, vielen Dank.
Gerne, bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Mitten in der Arbeit zu diesem Podcast spüre ich eine Depression anrollen. Doch wie schnell bekomme ich Hilfe von außen und wie kann ich mir selbst helfen? In der nächsten Folge geht es um die ambulante psychiatrische oder psychotherapeutische Versorgung. Darum, wie schwierig es ist, einen Termin beim Psychiater oder einen Therapieplatz zu bekommen.
Spinnst du? Raus aus der Psychiatrie. Rein ins Leben. Ein Radio 1 Podcast von Sonja Koppitz. Produktion Anja Penner und Stefan Lindner. Redaktion Diane Arapovic und Gabi Beck.